Da ist das Ding, die Wiener Austria ist vorm Tabellenmeister der letzten vier Runden. Was sagt ein Sturmfan zu seinem Hund, wenn Rapid in der Nachspielzeit ein Tor schießt? Belionet. Und Salzburg hat den Pep verloren. Zudem gibt es einen Tweet von
N-H-N-G-I. N-H-N-H.
Ansa-Konferenz 25, gehen wir es an.
Ding zu abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel.
Wir müssen schauen, dass wir immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht es natürlich zu der Sache.
Was war das für eine Woche für die Wiener Austria Farmteam Stripfing? Haut Rapid aus dem Cup. Die Damen holen ein X gegen den SKN und die Kampfmannschaft steht im Cup-Viertelfinale. Plus der Erfolgslauf in der Liga wird fortgesetzt. User Favoriten haut die einzig logische Punchline raus, nämlich wir werden Meister. Daher die Frage an euch, seid ihr auch schon auf dem violetten Hype-Train angekommen?
Nein.
Ja, ist schon mal nicht so schlecht, was der
Austria bislang performt. Bist du Lokführer des Hype-Trains, Patrick?
Nein, absolut nicht. Aber man muss schon sagen, nicht schlecht, was die Wiener Austria momentan liefert.
Gestern haben sich übrigens alle der Genannten feiern lassen dürfen im Stadion.
Habe ich auch gehört.
Vor dem Match Alex Grünwald am Feld gewesen für Interview mit Platzsprecher Slavik und ist dann von der Tribüne gefeiert worden. Und nach dem Match die Frauen, die aus St. Pölten zurückgekehrt sind, rechtzeitig zur Jubelfeier quasi nach dem Sieg der Männer, waren dann auch am Platz und haben gemeinsam mit den Männern die Welle gemacht. Sehr schön.
Wirklich viel aufgegangen in dieser Woche. Einzig Ralf Schön hat nachgelassen. Seine 100.000-Schritte-Challenge hat nicht funktioniert am Samstag. Ich glaube, bei 70.000 ist er einbrochen und dementsprechend hat er sich auch über das Feld geplagt am gestrigen
Der Pressesprecher Abend. Der Austria, die das nicht wissen, Ralf Schön. Hat ganz gut ausgeschaut eigentlich.
Ja.
Also er hat die Stiegen geschafft im Pressebereich und so weiter. Aber
ist er runtergekommen?
Hat gelitten.
Ich glaube nämlich auch. Aber na, ich meine gleich mal vorweg auch die Frage an die User. Was ist denn in dieser Saison für die Austria drin? Lasst es uns in den Kommentaren wissen mit eurem Update. Und ich glaube, wir müssen das einmal so ein bisschen einordnen bzw. bewerten, diesen Erfolgslauf. Ist jetzt die Austria so gut oder waren die Gegner so schlecht? War das Glück oder ist es... Kann das eigentlich nach 5 Siegen in Folge kein Glück mehr sein?
Sie haben es einfach geschafft, dass sie das Spielglück auch ein bisschen zu sich ziehen, würde ich mal sagen. Ich meine, sie haben schon eine Leistungssteigerung hingelegt im Vergleich zu den Anfangswochen, aber man darf es auch nicht ein bisschen zu hoch jetzt hängen. Ja? Ich finde nämlich, dass die nächsten Gegner schon unangenehm sind, weil irgendwie viele von so einem leichten Programm jetzt irgendwie reden. Ich meine, die haben jetzt den WRC auswärts. Dann kommt der LASK noch einmal daher. Also
Habeck zu Hause, LASK auswärts und dann zum Jahresabschluss Alltag zu Hause.
Also ich bei WRC, Hartberg und LASK sehe ich eher mehr so 50-50-Spieler, um ehrlich zu sein. Aber ja, Stand jetzt, die Austria darf sich zu Recht feiern lassen. Das kann sich echt sehen. Wer hätte wirklich gedacht nach den ersten Runden, dass die Austria jetzt da nach 12 auf Rang 3 ist?
Ja, ich glaube auch. Also Glück alleine ist es definitiv nicht mehr. Und wie der Patrick schon sagt, ich meine, gefühlt wollte die Hälfte der Fußballfans in Österreich Stefan Helm nach der ersten Bundesliga-Runde schon ablösen am liebsten. Ne? Man merkt halt.
Man darf nicht vergessen, da waren natürlich auch die Europacup-Spiele auch dabei gegen Tampere.
Die also, zwei.
Ja. Zwei, ja. Aber man merkt halt, sowas braucht halt ein bisschen Zeit. Ne? Und man muss den Menschen, also sei es die Trainer, als auch den Spielern halt schon auch ein bisschen Zeit geben, ja, um anzukommen in einem neuen Setting. Ja. Vor allem, wenn man sich überlegt, Alex Dragovic war zu dem Zeitpunkt nicht einmal nur am Feld oder richtig im Training. Lucas Galvao hat, glaube ich, eine Woche Vorbereitung in den Beinen gehabt. Also da waren ein paar, die jetzt unumstrittene Stützen der Mannschaft sind, nicht einmal noch so richtig dabei. Ja. Wenn man sich anschaut, die 11 Spieler mit den meisten Einsatzminuten in der Saison, pflichtspielübergreifend bei der Austria, sind 6 Neuzugänge. Also, die müssen sich einfach einmal ein bisschen einspielen. Ja. Und man merkt jetzt, finde ich, schon von Spiel zu Spiel mehr, in welche Richtung es gehen soll. Sie sind natürlich noch nicht am Leistungszenit angekommen, aber es geht in die richtige Richtung. Also es ist eine Entwicklung erkennbar, die im Gegensatz zu so manch anderen Verein in dieser Liga.
Die auch viel verändert haben im Sommer und wo es im Grunde
nicht so gut läuft. Gefühlt nach 2 Runden schon riesig war.
Und war echt riesig, auch bei uns.
Der Zug doch eine Bremse hat, wie man sieht.
Ja.
ja, geht es bei der Austria in die andere, nämlich in die richtige Richtung.
Mein Brennpunkt Orange, der liebe Kollege Danny hat auf Instagram gefragt, erklärt mir bitte Stefan Helm und die Austria, habe nie für möglich gehalten, dass das so funktioniert. Ich meine, du hast es eh schon eingangs erwähnt, dass viele eigentlich noch der ersten Runde schon absiegen wollten und es hat eben seine Zeit gebraucht. Was ist das Besondere, aber trotzdem an dieser Kombo Helm-Austria?
Ich glaube, dass es in sehr kurzer Zeit geschafft hat, diese Mannschaft tatsächlich zu einer Einheit zu formen. Also ich habe bei der Austria zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass da Einzelkämpfer am Platz stehen, sondern dass die tatsächlich alle wissen, dass es nur funktioniert, wenn sie als Team zusammenhalten und wenn jeder für den anderen die Meter geht. Und ich glaube, dass er jetzt einfach inzwischen seinen Stamm gefunden hat, dass es eben ein paar unumstrittene Stützen in der Mannschaft gibt, von hinten über Galvao und Dragovic, über weiter nach vorne zu Fischer und Fitz. Und das drumherum wird auch immer besser, es funktioniert einfach immer besser, das Zusammenspiel. Ja, wie gesagt, da war die Geduld auf jeden Fall A notwendig und B macht er sich jetzt bezahlt.
Ein Transfer von Alexander Dragovic war, glaube ich, auch ganz wichtig für die Stabilität, haben auch viele User so gesehen. Florian Hauenschild hat geschrieben, die Austria hat sich schon gut gefangen. Ich glaube halt, dass ein Leithammel wie Dragovic dem Team wahnsinnig gut tut. Einer, der vorangeht, einen enormen Erfahrungsschatz hat und in kritischen Zeiten auch Ruhe ins Team bringen kann. Wie siehst du, Patrick, die bisherige Performance von Alexander Dragovic und wie wichtig ist er wirklich für die Veilchen?
Man, als er gekommen ist, war es bei mir schon noch so ein bisschen ein Hype, weil ich habe auch schon wo Alex Dragovic bei der Austria in jungen Jahren gespielt hat, hat er mir eigentlich schon immer gefallen, dass er jetzt zurückkommt und das Zepter auch so schnell übernimmt und in diese Leaderrolle auch einfach hineinschlüpft. Mit dem habe ich auch wirklich gerechnet. Also ich habe schon gewusst, die Austria wird mit ihm besser und wenn man ihm noch ein paar Wochen gibt, dass er dann sich ein bisschen noch mehr in Form spielt, dass das Werk laufen wird. Und ich weiß nicht, ich glaube, es kommt nicht für viele, die Alexander Dragovic kennen, wie er ist am Feld, neben am Feld und wie er eben auch Fußball spielt, waren sich eigentlich, glaube ich, viele sicher, dass das funktioniert.
Ja, die Defensive insgesamt funktioniert inzwischen gut. Also nachdem Stefan Helm ja anfänglich schon auch mit Viererkette immer wieder herumprobiert hat, hat sich jetzt diese Dreierkette mit Galvao, Dragovic und Philipp Wiesinger gut etabliert. Das funktioniert super.
Und du hast immer auf den Seiten mit Gnusch und Draftl auch zwei Spieler, die eben wirklich Power nach vorne haben.
Genau. Und es kommt ja noch Joe Handel irgendwann zurück, der im letzten Jahr Leistungsträger in der Abwehr war. Ein bisschen aufräumen, glaube ich, muss man mit der Mehr, dass irgendwie, weiß nicht, die Austria da mit Dragovic einen erfahrenen Spieler braucht. Die Austria hat nach dem GRK und dem LASK die älteste Mannschaft in dieser Liga. Also ja. Die haben das Durchschnittsalter ist immer über 27 Jahre.
Hör auf mit dem Alter. Es geht darum, nicht wie alt du bist, sondern ob du ein Leader bist. Nein, auch nicht um Erfahrung, ob du ein Leader bist oder nicht. Und Alexander Dragovic ist, glaube ich, ein Leader. Na,
das
du
ist
kannst mit 20 Jahren auch ein Leader sein.
Natürlich ist Alex Dragovic schon ist ein Leader. Ja. Darüber brauchen wir nicht reden. Wir wollten nur, was das Alter angeht.
Ja, ich würde gleich mal da frontal gehen, nachdem du jetzt so lange nicht da warst, hat sich so viel aufgestaut in mir.
Nur ganz kurz eben noch, weil wir eben über diese Dreier-Innenverteidigung kurz gesprochen haben, ich finde, ein Philipp Wiesinger kriegt auch ein bisschen zu wenig Credit. Ich meine, ich habe nicht damit gerechnet, dass der da überhaupt nochmal viele Minuten für die Austria sammeln wird. Ja. Und dann haben sie ihn ja damals für einen angeschlagenen Alexander Dragovic beim Derby gegen Rapid mal reinbracht. Dann in der nächsten Runde gegen Sturm wurde er auch eingewechselt und dann hat er einfach Stamm gespielt. Und seitdem er Stammspieler als eben ist wieder in der Innenverteidigung, haben sie ihm nur ein Spiel verloren, das war gegen Salzburg 0-2 und sonst haben sie jetzt alles gewonnen. Also das harmoniert da hinten schon auch ganz gut und muss man auch ein bisschen wertschätzen. Ja.
Finde ich auch. Der Remi 89 schreibt, schöne Momentaufnahme bedingt durch Arbeitssiege und eine nicht ganz ungünstige Auslosung, aber auch nichts, was uns geschenkt wurde. Und der Filtig.
Jetzt kannst du gleich wieder einen Remix machen.
Mache einen Remix. Austria macht das super, muss aber trotzdem aufpassen. Finde ich, spielerisch ist da noch immer nicht wirklich stabil und andere Teams wie LASK und Salzburg performen heuer bisher unterdurchschnittlich. Tippe auf Meisterrunde und dann Platz 6.
Ah, also Meisterrunde, ja, wenn die Austria so weiter performt, dann sehe ich das auch, aber Platz 6, da müssen wir noch abwarten und schauen, wer überhaupt diese Top 6 bildet.
Gegenfrage. Wer ist spielerisch stabil?
Sturm.
Ja, okay. Ja, aber waren auch gerade die Anfangswochen waren nicht gut. Und jetzt, man gegen Rapid war offensiv auch wenig zu sehen. Also dann ist halt immer die Frage, sind immer wieder Up and Downs, aber klar, sie sind Up and Downs auf einem sehr hohen Niveau, finde ich bei Rapid auch. Salzburg hat spielerisch nicht drauf momentan. Muss man sagen, das ist die größte Überraschung eigentlich in der Saison, dass sie spielerisch nichts zusammenbringen.
Ja, auch stabil ist es Hartberg eigentlich, seit Manfred Schmidt da ist.
Unter also Manfred Schmidt.
Da sind Hartberg, sie jetzt auch ziemlich stabil.
Kann man eigentlich auch so gehen. Der NH Enschi hat geschrieben, die Austria wird nach der Punkteteilung mit Ach und Krach Fünfter werden. Mark my words. Schauen wir mal. Also ich bin gespannt. Also wir haben jetzt so viel über die Defensive gesprochen, über diesen Stamm und über diese Erfahrung auch im Mittelfeld. Aber wir müssen natürlich auch über das Sturmduo sprechen. Nick Preletz und Maurice Malone, beides zwei Spieler, die ausgeliehen sind. Was macht die Austria in, und jetzt pass auf, in der Post-Malone-Phase?
Haha.
Ja. Der war so gut.
Können wir so ein paar Dumps einfach drüberlegen?
Nein, ja, gehen wir nicht um die Post-Malone, fokussieren wir uns auf die Gegenwart. Ja.
Sie kommen beide mehr und mehr an. Also beide sind inzwischen in zwei Spielen hintereinander getroffen, beide jeweils fünf Pflichtspieltore in der Saison schon. Auch da ein neues Sturmduo, auch die müssen sich einspielen, auch die müssen ihre Laufwege kennenlernen etc. Es wird gefühlt jetzt immer besser. Mhm. Tun beide da aus der auch gut, vor allem weil sie auch beide körperliche Stürmer sind, die Bälle behaupten können, wenn sie mal hoch vorgeschlagen werden. Es ist halt immer noch sehr viel im Spiel der Austria von den Ideen des Dominik Fitz abhängig. Das Positive für die Austria ist, der hat fast immer gute Ideen.
Ja, momentan richtig gute Ideen, ja. Man muss aber auch sagen, ich finde vor allem das 2:0 von Nick Preletz, finde ich die Vorarbeit von Maurice Malone Weltklasse. Also ich glaube, das sind wirklich 80-90% der Bundesligaspieler würden den Pass auf Malone einmal abstoppen, ein bisschen das Tempo rausnehmen und dann den Ball erst weiterleiten Richtung Preletz. Aber dann ist die Chance im Grunde schon vertan. Und Malone hat da eigentlich keine Zeit verschwendet, sofort weitergespielt, perfekt in die Füße von Nick Preletz. Und das sind so die einfachen Pässe, die wirken vielleicht einfach, sind aber so effizient dann auch in der Endfindung einer Torchance. Und das wird, glaube ich, oftmals ein bisschen auch unterschätzt, dass so eine Ballannahme oftmals einfach das Tempo zu sehr rausnimmt. Und das hat Malone richtig erkannt. Und der Abschluss an sich war ja danach BBV.
Also es war das ganze Tor wirklich stark gemacht. Also Barry zangelt sich da raus. Fitz spielt den Ball halt perfekt auf Malone, muss man auch sagen. Der spielt den, wie du sagst, zum richtigen Moment rüber und Nick Preletz macht halt dann auch noch den Haken, weil ich glaube, wenn er den Haken nicht macht und abschließt, trifft er nicht ins Tor.
Das ist halt eben das, was ihm, glaube ich, sehr gut getan hat in der Runde davor, als er gegen die WSG Tirol sein erstes Bundesliga-Tor für die Austria geschossen hat. Und ich glaube, jetzt ist bei ihm so ein Knoten ein bisschen schon geplatzt, weil wenn ich mich an die anderen Spiele zurückerinnere von Nick Preletz, der hatte gute Ansätze, aber er hatte eben solche Chancen oft einmal liegen lassen oder vernebelt, wo, glaube ich, auch einige Austria-Fans schon ein bisschen verzweifelt sind und sich dachten, warum steht er jetzt schon wieder in der Startelf? Ja? Aber das war wirklich wunderbares Tor, was er da erzielt hat gegen Blau-Weiß Bregenz, den Ball dann noch so abzustoppen, auf dem Rechten zu legen und dann halt eben reinzuschupfen. Bin gespannt, wie es für ihn weitergeht. Dass er ein guter Stürmer ist, hat man schon zu WSG Tirol-Zeiten gesehen.
Ich habe gesagt, dass der eigentlich ein Stürmer ist, der 15-Plus-Tore dir schießen kann in einer Saison und ein Malone eigentlich auch, wenn du in einem funktionierenden Team spielst. Und der hat dann eben auch die Qualität in der Vorbereitung von Toren. Ich meine, ich habe so ein bisschen zurück recherchiert, beziehungsweise so ein bisschen in mich bin ich gegangen und habe mich gefragt, was war denn so das letzte große Stürmer-Duo der Austria? Wer poppt da bei euch im Kopf auf?
Polster Ogris.
Ja, es ist aber wirklich, du hast eben so diese ein Stürmer, der immer funktioniert hat, mit einem Haris Tabakovic, mit einem Philipp Hosener, aber was ist so das letzte große Austria-Sturm-Duo?
Ja, kommt immer darauf an, wie man Sturm-Duo interpretiert. Also Hosener Jun. Kann man Jun schon irgendwie auch dazu nehmen, aber jetzt so diese, wo du sagst, jetzt zwei Stürmer, die beide extrem viel treffen.
Linz Parasit.
Parasit,
ja. Ich warte, ich habe noch viel bessere Vorschläge.
Gilewitz, Ruschfeld, Vastic,
irgend sowas. Ruschfeld, Vastic haben wir auch eigentlich da dann Sturm auf. Nein, okay, aber das ist ja Ruschfeld, ist halt der klassische Neuner gewesen, Vastic nicht. Ich hätte halt noch zum im Angebot Kulic, Lafata.
Ja.
Und Hannes Aigner, Roman Wallner. Ja. Und eben Ruschfeld, Vastic. Das ist alles für mich auf einem Level.
Mhm. Nein, wer war zu Schumacher-Zeiten noch im Sturm bei der Austria? Können wir auch noch nehmen.
Schumacher und wer war es?
Ich weiß gar nicht
aus. Weiß ich gar nicht mehr.
Aber Schumacher war
Omo Diabang.
Oh, Diabang.
Ja, Diabang war auch gut.
Aber das war Schumacher-Zeit.
Ja, muss irgendwie. Ja, doch, Schumacher, doch, Diabang. Legendär. Ja. Ich habe irgendwas gestoppt von dir. Irgendein Gedankengang.
Nein, was ich wollte zu Austria nur zwei Sachen noch sagen. Das eine, was die Kampfsiege angeht. Es gibt in der ganzen Bundesliga nur mehr Kampfsiege. Also in den letzten vier Runden hat es nur vier Spiele gegeben, die mit zwei oder mehr Toren Unterschied geendet sind. Mhm. Wenn man sich die gesamte Saison anschaut, sind 81% der Spiele unentschieden oder mit einem Tor Unterschied ausgegangen. Also waren ganz knapp. Und das ist schon außergewöhnlich, weil die drei Saisonen davor waren es zwischen 61% und 64%. Und die anderen zwei Saisonen, also die ersten zwei Saisonen seit der Ligareform, waren es nicht einmal die Hälfte. Also da ist mehr als die Hälfte der Spiele mit zwei oder mehr Toren Unterschied ausgegangen. Das heißt, die Liga ist extrem eng zusammengerückt und es kann in jedem Spiel immer in beide Richtungen kippen. Deswegen, ja, kann man ein bisschen von Glück natürlich auch sprechen, ja, wenn es jedes Mal in die richtige Richtung kippt. Ist dann aber schon auch Frage von Qualität und Moral, diese Partien dann drüber zu bringen oder, so wie die Austria halt in letzter Zeit, dann auch zu drehen. Siebenmal in Rückstand gewesen in der Saison, 10 Punkte geholt.
Vor allem in der ersten Halbzeit ist die Austria
Vorletzter.
Ja. Bin ich auf Twitter aufmerksam geworden. Ich glaube, der Simon hat das gepostet. Austria in der ersten Halbzeit Vorletzter und dann in der zweiten Halbzeit in einer zweiten Halbzeit-Tabelle auf Platz 2. Also es ist schon sehr bemerkenswert, wie die Austria dann eigentlich sich immer wieder zurückmeldet und dann eben auch noch die Luft hat, hinten hinaus nochmal Dampf zu machen.
Ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt, oder? Jetzt 12 Spieltage, 21 Punkte, das ist der beste Saisonstart der Wiener Austria seit 8 Jahren damals und der Thorsten Fink, Saison 2016-17. Lang, lang ist her.
Und das war noch schon eine andere Ära. Mhm. Apropos, Entschuldigung, bitte.
Letzter Satz zur Austria. Ja? Bin gespannt, wie die Austria jetzt reagiert, weil der gefühlt am Verteidigergeist zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt sehr wenig Platz ist.
Ja, hey, aber das ist ja immer bei dem Wiener Verein, oder? Da gibt es keine Schattierungen, da ist der Kontrast der Alltag. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Apropos frühere Ära, Made in Vienna hat geschrieben, mit Sturm, Rapid und der Austria an den ersten drei Plätzen haben wir endlich unsere Liga zurück.
Haben wir sie je verloren, oder was?
Wir haben sie nie verloren, aber hab nachgeschaut, wann es wirklich so das letzte Mal in so diese Dreierkonstellation am Ende einer Saison gegeben hat. Und das liegt wirklich extrem weit zurück, nämlich in der Saison 1980-81 das letzte Mal. Und da ist Sturm Meister geworden, ist die Austria Meister geworden vor Sturm Graz und dann Rapid Zweiter.
Ja, ich tue mir mit unserer Liga ein bisschen schwer, weil wann war es unsere Liga? Da war ja aus der Salzburg auch irgendwann einmal regelmäßig vorne dabei, Wacker Innsbruck war regelmäßig vorne dabei, der GRK zwischendurch auch einmal ein, zwei Jahre, wie auch immer das finanziell zustande gekommen ist.
Jeder Aufsteiger in die 0 und 10er Jahre gefühlt auf Platz 2 und 3 gelandet, aber ja. Aber was, bleiben wir gleich doch bei den zwei letzter genannten, nämlich am Samstag gab es den Clash of the Titans der Bundesliga, spielerisch na ja, aber fantechnisch geht es kaum besser, glaube ich. Sturm und Rapid, das waren richtig geile Choreos auf beiden Seiten.
Ja, kann man nur den Hut ziehen.
Da haben beide mal wieder ein ordentliches Feuerwerk abgeschossen. Ja. Also das ist schön anzusehen, für mich jedenfalls. Ich bin ein großer Fan von solchen Choreografien. Hat mir echt gut gefallen. Chapeau.
Am Ende ein 1:1, eine gerechte Punkteteilung zwischen Sturm und Rapid. Ich meine, die Rapidler lange Zeit in Unterzahl nach diesem brutalen Foul von Sangaré.
Ja, man hat jetzt da, ich glaube, rund 60 Minuten waren sie halt eben in Unterzahl und man hat da jetzt nicht so einen riesen Unterschied gesehen, finde ich, von der Leistung am Feld einfach. Mhm. Sturm hat es dann schon erzwungen, dann eigentlich dieses 1:0, ja. Aber das Rapid, wie gegen GRK schon wieder in der Nachspielzeit einen Elfmeter zugesprochen bekommt, das ist natürlich dann bitter für Sturm, die sich da dann schon diese 3 Punkte eigentlich schon damit gerechnet haben.
Ja, aber ich finde auch letztendlich geht das X schon in Ordnung.
Der Sieg?
Das X.
Also das X. Ja, nein, ist X nämlich auch so. Ich meine, auch wenn du bedenkst, ich finde es auch geil, Déjà-vu-Erlebnis für Dion Bello, der im Grunde eine Woche später wieder fast die gleichen Minuten am 11-Meter-Punkt ran darf und dann halt verwertet. Darf nicht vergessen, Nicolas Wurmbrand fast noch mit dem 2:1 in der, 95., 96. Minute. Also,
ja, das wäre dann wieder zu viel des Guten gewesen. Also dann wäre es wirklich verrückt gewesen.
Aber es gab natürlich auch zu dieser Partie ein paar Fragen und die betreffen allen voran Dion Bello. Der Spritzwein-Papi hat geschrieben, ist Big Baller Bello bald der beste Neuner der Liga 1?
Über Ronny Valo geht einmal nichts.
Ja. Ja, aber ich meine, ja, Ronny Valo in der letzten Woche jetzt auch ein bisschen...
Er macht schon ganz gut. Ich meine, ja, jetzt hat er halt zweimal vom Elfmeterpunkt halt eben getroffen. Musst du auch einmal machen, schon klar, aber ist jetzt auch nicht so die größte Herausforderung, glaube ich, für einen... Stürmer.
Ja. Der hat 12 Tore in der Saison
geschossen. Ja, also mittlerweile.
Ja,
also
ich sage ja nur,
auch da sind wir wieder bei dem Thema, was wir am Anfang gehabt haben. Weil also auch ein Stürmer, der neu in der Mannschaft gekommen ist, nach den ersten 3, 4, 5 Runden zu bewerten, ist womöglich ein bisschen verfrüht.
Ja, weil es waren halt viele Chancen dabei, die er liegen hat lassen. Ja. Und trotzdem hat er diese Torquote. Und man darf auch nicht vergessen, er ist ein Stürmer, der die Chancen sich ja auch erarbeitet hat. Sprich, er hat dieses Gefühl für den Raum und weiß, wo der Ball hinkommt. Also das kann man zum Teil nicht erlernen, das hat man oder hat man nicht. Und er hat es und jetzt da kommt man eben auch langsam, aber sicher auch die Tore hinzu. Mika Pireth momentan noch auf Platz 1, aber Dion Bello knapp dahinter mit 7 Treffern in der Admiral-Bundesliga, wenn ich mich jetzt nicht täusche, oder?
Ja, 7 Treffer.
9,
ja.
Oder?
Bello hat gerade 7.
Und Pireth 9, glaube ich.
Oder? Pireth hat 8.
Okay, also knapp dahinter. Stefan W. 973 hat die Frage gestellt, sollte Rapid die Kaufoption für Bello ziehen?
Kommt darauf an, wie hoch sie ist.
Genau.
Wir wissen es immer nicht. Es ist halt, es war mal kolportiert, 7 bis 9 Millionen. Aber jetzt sagen wir mal, es sind 7 Millionen. Und der schießt jetzt dann noch seine, sagen wir, 10, 15 Tore in dieser Saison. Versetzt sich mal in einen Markus Katzer rein. Würdet ihr die Kaufoption
schon
ziehen?
Schon ein riesengroßes Risiko, meiner Meinung. Also 7 Millionen, stell dir mal vor, wirklich, du ziehst die Kaufoption, er hat es ganz gut gemacht und dann auf einmal verletzt er sich in der Vorbereitung und ist länger out.
Er ist 22 Jahre Kroate.
Ich würde sie ziehen, wenn ich gleichzeitig wenn einen ja, genau. Angel habe, der 10 Millionen zahlt.
Ja, genau. Und so würde ich es eben auch machen. Ich würde im Hintergrund schon arbeiten an einem Weiterverkauf vielleicht, weil ich glaube, im Bello kannst du eben schon viel Kohle machen, weil der viel mitbringt an Alter, Nationalität, die Art und Weise, was für ein Stürmer ist, der wird eben momentan auch gesucht, dieser Typ Stürmer. Also ich glaube, dass man das schon auch in Betracht ziehen kann, auch wenn die Kaufoption 7 Millionen wäre.
Ist sie aber ja scheinbar nicht. Das dürfte ja schon niedriger sein. Also von daher, alles was niedriger ist als 7 Millionen, würde ich auf jeden Fall sagen, zieht es die.
6,5.
Ist besser als 7.
6,9 gekauft. Mapf 16. Hätten wir ohne der roten Karte für Sangaré einen neuen Tabellenführer? Wie ist eure Meinung dazu, bevor wir in die Pause gehen?
Ja, immer schwer Partie.
Ja, was wäre, wenn kommt? Das sind unsere Spielereien in der Hansa-Konferenz.
Ja.
Ja. Patrick?
Nein.
Sehr gut.
Was sagst du?
Jein.
Ja, wir hätten einen neuen Tabellenführer.
Okay. Sehr gut.
So, wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit dem Rundenrückblick. N-H-N-G-I. N-H-N-H-N-G-I. 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 Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit N-H-N-G-I. N-H-N-H-N-G-I. Wir starten mit dem Duell Red Bull Salzburg gegen den GRK. Es ging 0:0 aus. GRK wirklich mit einem sehr guten Start. Salzburg wieder enttäuschend, vor allem offensiv. Was ist los? Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht mehr.
Die haben jetzt in der Bundesliga zum 4. Mal kein Tor geschossen.
Ja.
In der Champions League sowieso noch keins. Das heißt, wir sind bei 7 Spielen, die Salzburg in der Saison kein Tor erzielt hat. Nachdem komplett wir am Anfang der Saison davon ausgegangen sind, dass die in jeder Partie zwischen 3 und 7, glaube ich, schießen, oder?
Ja, ich meine, das hat ja zunächst also diesen Anschein erweckt, nach diesen Partien gegen Twente, Enschede und Co. Da hat man ja geglaubt, wow, was ist das für ein Offensivfeuerwerk, aber von dem ist jetzt da nichts mehr zu sehen. Also gerade der GRK auch mit den besseren Chancen. Klar, man war dann auch in Überzahl, nämlich der 10-Millionen-Mann Juan Gadou hat ja dann gleich mal glattrot gesehen. Und für mich eben arg, dass du dieser Karim Konaté, diese Top-Chance in der Schlussphase, wenn er den rüberlegt, dann geht die Partie 1-0 für Salzburg aus.
Oder? Ich weiß nicht, was los ist. Ja, der Konaté ist irgendwie auch ein bisschen außer Form. Also es sind einige außer Form bei Salzburg und gefühlt ist einfach aus diesem Offensivsturm, den wir sie am Anfang hatten, jetzt einfach nur so ein wirklich ein maues Lüftchen geworden. Mhm. Unvorstellbar. Also ich habe wirklich damit gerechnet, okay, gegen den GAK, da kommen sie jetzt wieder auf die Erfolgsspur zurück. Aber bist du gescheit, der GAK? Hätte er sich ja da eigentlich wirklich einen Sieg verdient gehabt. Mhm. Allein, wenn ich an diese Rettungsaktion von Kamil Piatkowski in der Schlussphase denke, wie er da auf der Linie gerettet hat.
Zweimal.
Ja. Das ist halt dann wieder auch das Unvermögen des GRK, warum sie noch immer keinen Sieg haben. Ja. Den musst du irgendwie reindrücken. Ja, nee, und dann schießt du dem eigentlich genau an.
Ich meine, der GRK jetzt unter Poms 2 Punkte gegen Rapid bzw. Salzburg, dazwischen aber das Cup aus gegen Schwarz-Weiß Bregenz.
Ich habe keine Ahnung, wo der GRK steht. Liga 2 Gegner sind halt immer schwierig. Ne?
Ich habe jetzt übrigens gerade kurz nachgeschaut, Salzburg hat das letzte Mal in der Liga im Dezember 2017 2-mal hintereinander 0-0 gespielt.
2017 unter Trainer
Marco Rose.
Okay. Aber da muss jetzt eigentlich mal die Defensive von Salzburg loben. Weil jetzt haben sie es 2-mal geschafft, dass sie in Nutsch. Ich bin gespannt, wie sie in Rotterdam ausschaut, jetzt in der Champions League.
Ich glaube, das geht wieder eher bitter aus. HPS hat die Frage gestellt: Ist es ein Fehler von Leinders, an seinem 4-3-3 festzuhalten? War es ein Fehler, Gadou nicht langsam über Liefering aufzubauen, anstatt ihn in den letzten beiden Spielen plötzlich von Beginn an zu bringen? Warum kommt ein Spieler in die Leadership Group von RB, aber nie in den Kader? Ich glaube, damit ist Brian Okoh gemeint. Der war aber jetzt am Wochenende meines Erachtens nach verletzt. War auch nicht bei Liefering.
Bei Okoh meinst du?
Ja, Brian Okoh.
Okoh ist ja leider auch ein sehr verletzungsanfälliger Spieler. Also der hat eigentlich auch schon mehr verpasst als gespielt gefühlt.
Aber 4-3-3 wird eher bei dem Thema. Soll man nochmal alles auf links drehen und sagen, okay, jetzt spielen wir wieder mit der Raute? Ich meine, nachdem er jetzt der Schlager wieder ins Tor stellt, das wäre eigentlich der zweite große Eigenfehler, den er sich damit zugestehen würde.
Glaubst du wirklich, dass er es macht? Ich glaube es nicht.
Nein, ich glaube auch nicht.
Also das
ich kann es mir vorstellen. Also, ich meine, schau, wir haben ja zu Beginn der Saison gesagt, wenn der Nene und Jejo fit sind, dann sind das die perfekten Außenbahnspieler. Aber vielleicht musst du eben im Winter dann nochmal nachlegen, auch auf den Außenbahnen, damit du mehr Speed hast, damit du auch in der Breite ein bisschen besser aufgestellt bist.
Sie werden im Winter nachlegen.
Ja, sie werden 100%
nachlegen. Müssen sie. Bin nur gespannt, in welche Kategorie sie da greifen werden. Ob es dann wirklich auch erfahrene Spieler sind, die dann geholt werden, wie es ja auch Reiter angekündigt hat, dass man da auch vielleicht zukünftig ein bisschen von dieser Philosophie abkommen wird. Bin mir nicht sicher. Salzburg steht für mich eben für diesen jungen Fußball,
ja,
diese jungen
Spieler. Spricht ja nichts dagegen, trotzdem einen Erfahrenen drin zu haben. Das haben wir eh schon x-mal besprochen. Ja. Und das war ja in der Vergangenheit, als Salzburg dennoch für diese Philosophie gestanden ist, ja auch gehabt.
Ja. Absolut.
Zum Thema Gadou noch ganz kurz. Es ist halt wieder ein klassischer Blinders-Move gewesen, oder? Mhm. Seine Philosophie ist halt, du kannst jungen Talenten nur beweisen, dass du tatsächlich auf sie setzt und ihnen vertraust, wenn du sie in schwierigen Zeiten bringst und nicht, wenn du sie bringst, wenn du 5-0 vorne bist in der 88. oder so.
Die Möglichkeit gibt es eben momentan auch
nicht. Auch nicht.
Salzburger sich. Vielleicht würde er es gern, aber er hat einfach nicht die Chance dazu. Aber haken wir die Partie ab und gehen wir weiter zu LASK gegen Haberg. Partie ging 1-1 aus. Schopp gegen seinen Ex-Verein. Heimbilanz, der Linzer bleibt extrem mau. 7 Spiele, nur 2 Siege, 1 Remis und 4 Niederlagen.
Ja, irgendwie so dieser Aufschwung, den Markus Schopp beim LASK reingebracht hat, der ist auch ein bisschen im Abflauen. Ja, ich meine, du triffst doch wirklich gerade, kommt Hartberg daher, was einfach gerade eins der formstärksten Teams ist. Ja. Also die haben da diesen Punkt auf jeden Fall verdient mitgenommen, meiner Meinung nach. Ja. Aber warum es beim LASK jetzt auf einmal wieder so stottert, ist mir auch ein bisschen ein Rätsel. Ja. Ich
meine, die haben in der gesamten Vorsaison nur 3 Heimniederlagen gehabt in der Bundesliga. Also jetzt schon mehr Heimniederlagen als in der gesamten Spielzeit 2023/24, kurz überlegt, in welchem Jahr wir sind. Zum Spiel an sich, Chancen uns auf beide Seiten gegeben. Hartberg hat dann schlussendlich noch den Punkt gerettet, beziehungsweise Wilfinger auf der Linie, und Hartberg bleibt auf Platz 6.
Ja, also der Kampf um den Strich ist brutal und wird brutal bleiben.
Ja, aber ja. Weiter geht's mit Austria Klagenfurt gegen den WRC. Das Kärntner Derby hat knapp 5000 Zuschauer ins Wörthersee-Stadion gelockt.
Was echt okay ist.
Ja.
Okay, ich habe nicht gesagt super.
Ja, okay. Erster Sieg von Peter Backholt gegen Didi Küber.
Wahnsinn.
Oder? 9 Duelle hat er dafür gebraucht, dass er jetzt einmal gegen Didi gewinnt.
Unter der Woche hat es noch nicht funktioniert, also im Elfmeterschießen hat man da das Nachsehen.
Wobei ich glaube, er nimmt eh lieber diesen Sieg in der Bundesliga, als wie im Cup, um ehrlich zu sein.
Ich glaube ja. Beim Bobzien mit einem Doppelpack per Elfmeter, da hat man im Grunde dort weitergemacht, wo man unter der Woche aufgehört hat. Dann
glaube ich, für Elfmeter,
ja, es war ja arg.
Ja, 9-8 ist ausgegangen für die WRC.
Aber was war das für eine Hütte von Altuna Schwili?
Holy. Musste mal so machen. Ja. Er hat ja auch ein bisschen Glück gehabt, dass, ich glaube, war eh einer seiner Mitspieler, dass er noch den Kopf einzogen hat, weil sonst wäre dieses wunderbare Tor.
Headshot, oder? Nie, keine Ahnung.
Genau, jetzt einmal Behandlungsphase gehabt am Spielfeld und dieses schöne Tierl jetzt auch nicht gegeben.
Ich bin mir nicht sicher, ob der weiterspielen hätte können. Ja. Das war so ein Speed drauf, so eine Wucht. Ich glaube, das wäre sehr schmerzhaft gewesen.
Ja.
Aber Austria Klagenfurt auf jeden Fall mit 3 Punkten gegen den WRC. Und zum Abschluss, WSG Tirol gegen Altach, der erste Heimsieg der WSG.
Endlich.
Ja, lang hat es gedauert, aber jetzt endlich mal 3 Punkte. 2700 Zuschauer, glaube ich, in etwa.
Ist das okay? Oder?
Nein, das kommt für WSG-Verhältnisse, würde ich sagen, das ist okay.
Aber es sind ja auch viele Altach-Fans mit dabei gewesen.
Ja, aber schau, ich meine, auf der anderen Seite sind ja dann auch Zuschauer. Das ist auch
die kürzeste Anreise gewesen. Aber.
Ja, wir müssen also ein bisschen unbezahlte Cross-Promo machen, nämlich man kennt sich, man schätzt sich. Der Podcast mit Tino Casali und Atenui hatten nämlich zuletzt Raphael Beonek zu Gast und der hat dann eben auch so ein bisschen über diese Atmosphäre, diese nicht vorhandene Atmosphäre Innsbrucker Tivoli gesprochen, dass das eben nicht so leiwand ist, aber dass er die Cup-Spiele im Gernot-Lange-Stadion von Wattens abgefeiert hat.
Haben sich die 2000 wie 20.000 angefühlt diesmal?
Na, aber es ist ja nur in der Red Bull Arena so. Nicht bei der WSG. Letzter Alltagssieg Mitte August am dritten Spieltag gegen den WRC. Seither 6 Niederlagen und 3 Remis. Und Ingolic hat einfach in Balotelli abgesägt. Was ist los?
Das verstehe
Gustavo
ich.
Gustavo darf nicht
mehr ran. Um ehrlich zu sein. Also, er hatte ja auch beim Match gegen WSG Tirol eine 100%ige Chance eigentlich, der Gustavo. Hätte er das Vertrauen weiterhin vom Ingolic geschenkt bekommen, dann würde er es auf dem Feld auch besser rüberbringen, denke ich, und den hätte er sich nicht nehmen lassen. Ja. Und dass er da eigentlich so stümperhaft vergibt und das 1-1 liegen lässt, das tut schon sehr weh. Für mich ein bisschen unverständlich, dass du so einen Stürmer auf der Bank lässt.
Ich glaube, er passt einfach nicht ins Konzept von Ingolic. Oder beziehungsweise wir wissen natürlich auch nicht, was im Hintergrund abläuft. Ob vielleicht ein Balotelli schon angekündigt hat, dass er den Verein verlassen möchte und dementsprechend setzt er dann eben schon auf Friedrikas und Co.
Dann würde ich aber noch ein bisschen ihn spielen lassen und schauen, dass ich den Marktwert noch ein bisschen steigere, als wie, dass ich ihn jetzt herunterbringe.
Ich glaube, Altach ist nicht in der Situation, wo man einen Spieler einen Wechsel angekündigt haben. Nämlich der Spieler, der bis jetzt quasi für alle Punkte im Alleingang gesorgt hat, gefühlt, den dann auf der Bank sitzen lässt.
Speckkopf hat geschrieben, ich verstehe nicht, was Ingolic bei Altach macht. Die wenigen Dinge, die unter Standfest noch funktioniert haben, werden rausgenommen. Primär Gustavo Santos dafür, dass man weiterhin keine Spiele gewinnt. Für mich Fixabsteiger.
Ja, schau mal auf die nächsten Partien. Ich meine, da kommt jetzt der LASK, dann müssen sie auswärts zum WRC, dann spielen sie daheim gegen Sturm und dann auswärts bei der Wiener Austria. Und dann ist Winterpause.
Aber auch da, um was geht es für Alltag in der Saison?
Es geht Klassenerhalt.
Darum, die Klasse zu halten. Wo entscheidet sich der Klassenerhalt? In der Quali-Runde, nicht jetzt.
Jo, eh.
Wenn du einen neuen Trainer, Trainer geholt hast und der neue Trainer hat sicher andere Vorstellungen als sein Vorgänger, weil sonst hätten wir gleich standfest behalten können. Auch da muss man ihm halt ein bisschen Zeit geben, A, um jetzt die Mannschaft kennenzulernen und B, in der Vorbereitung dann die Mannschaft so vorzubereiten, dass sie im Frühjahr, wenn es zählt, in der Quali-Runde die Punkte holt. Die Zeit muss man ihm geben. Es macht jetzt wenig Sinn, einen neuen Trainer zu holen, den, keine Ahnung, drei Runden einmal die Mannschaft kennenzulernen, lernen zu lassen und dann zu sagen, ah, ist eine Chance, probieren wir es beim nächsten.
Sag das einmal Oli Kirchler.
Warte mal, was passiert.
Weil so steigst du nämlich dann ab.
Ja, na sicher. Also von dem her, ich würde jetzt auch mal dem Weg von Ingolic Vertrauen schenken und dann kann man im Frühjahr gegebenenfalls nur immer was anderes probieren, vor allem im Saisonfinish. Gibt es ja dann öfters dann ein bisschen Panik bei verschiedenen Vereinen, die dann nochmal irgendwie neue Impulse setzen möchten. Aber das war auf jeden Fall der Rundenrückblick. Eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Vakanzakonferenz.
Sag nicht gerne was, aber...
Das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so einen Hals die ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was sie uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war...
Es ist wahnsinnig. Wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl...
Mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand.
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung.
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Weiter geht's mit unserer Rubrik Fuck Answer Konferenz. Hier stehen eure User-Fragen im Fokus und wir starten mit Andy aka AL08 RB seit 2 Jahren ohne Heimsieg gegen Aufsteiger. Liga zwar besser oder RB einfach schlechter?
Vielleicht bringen sie weniger Prozent Einsatz einfach aufs Feld, weil sie sich denken, ah ja, komm, Aufsteiger, Selbstläufer, ist es nicht.
Ja, weil wenn du jetzt so zurückdenkst, Blau-Weiß-Linz hat natürlich gegen Salzburg gewonnen, Austria Klagenfurt damals in der Corona-Phase, ja, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ja. Waren es damals, glaube ich, auch Aufsteiger und GRK zumindest der Remis.
Vielleicht sollten sie enger mit Liefering zusammenarbeiten, was die Gegnerbeobachtung des Aufsteigers angeht.
Stimmt. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Alex, 51-50, entscheidet sich der Abstiegskampf zwischen Altach und dem GRK oder rutscht noch ein Verein damit rein?
WSG. Rutscht da schon noch?
Ich glaube nicht, dass die WSG reinrutscht.
Ich glaube schon.
Gefühlt entscheidet sich der Abstiegskampf zwischen den beiden. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sich so nach der Punkteteilung und nach den ersten 1-2 Runden der Quali-Gruppe zwischenzeitlich schon noch einmal wer da ganz kurz dazu gesellt und zumindest ein bisschen zittern muss.
Ich meine, der Hiko Nehmer hat auch die Frage gestellt, ist Blau-Weiß Linz abstiegsgefährdet?
Das sehe ich hier weniger. Ich meine, auch wenn ich jetzt meine, dass die WSG dann noch zwischenzeitlich mal kurz reinrutscht in diesen Abstiegskampf, glaube ich nicht, dass sie absteigen. Also ich glaube schon, dass sich das zwischen Altach und dem GRK entscheiden wird.
Und dann bleiben wir doch gleich beim GRK. Frage von, ich weiß aber nicht, wie man den Namen ausspricht. Seta Ishogun. Weißt du, kommt der GRK nun endlich in Fahrt? Ich meine, es ist
nur eine Frage der Zeit.
Ja, es ist nur eine Frage der Zeit, bis der erste Sieg, aber also ich weiß jetzt auch echt nicht mehr. Also ja, Spiel gegen Rapid war im Grunde gut und dann verlierst du aber gegen Schwarz-Weiß Bregenz im Cup. Dann hast du wieder so eine Leistung gegen Salzburg. Ich weiß nicht mehr, wo der GRK einzuordnen ist. Ich tue mir da selbst momentan schwer. Und je länger diese Durchstrecke dauert, desto schwieriger wird es da auch wieder rauszukommen.
Sie punkten jetzt zumindest.
Ja,
die größte Chance haben sie jetzt gegen die WSG Tirol.
Jetzt bei aller Liebe, die haben gegen Rapid und Salzburg nicht verloren.
Hätten wir nicht gedacht. Haben wir ja vorher
Wir haben schon, ich habe schon gesagt, gegen solche Gegner werden es dann wahrscheinlich punkten.
Also ich habe
nicht damit rechnen, dass es was wird. Das habe ich vor dem Derby gegen Sturm noch gesagt. Okay. Aber ja gut, okay, der Sturm, das Duell ist halt dann klar ausgegangen und jetzt da 2 Punkte gegen Rapid und Salzburg, die können wichtig sein.
Zwei Fragen noch. Dani Stamm 21. Wie hoch sind Sturms, Rapids, Salzburgs und Austrias Meisterchancen in Prozent?
Magst du wieder rechnen? Du hast das so gut gemacht letztens.
Was? Noch einmal. 100%
wie hoch sind, kumuliert. Der Kuchen ist 100%. Ja. Wie hoch sind die Meisterchancen von Sturm, Rapid, Salzburg und der Austria? Komm, sag was.
Alter, was weiß ich. 30, 10. Nein, es ist immer noch zu viel.
Ich würde sogar, dann würde ich sagen.
32 und was überbleibt.
Echt? Nein, ich würde Salzburg weniger geben. Ich würde.
Das Sturm müssen 4% bei der Austria dann sein. Weil letztens, wo du dabei warst, hast du eben gesagt 33,3.
Pass auf, ich mach 35 bei Rapid und Sturm.
Ja,
ich mach 25 bei Salzburg und ich mach 5 bei der Austria.
Okay. Mhm.
Ja, das, was ihr sagt.
Sehr gut. Und zum Abschluss, Raffi. Wann kann man sowas einmal für die zweite Liga machen? Alter, willst du es forschen? Ich meine, die Zwarer-Konferenz gibt es seit 2019. Wir haben schon 105 Episoden abgedreht. Und dann kommt die Frage, wann kann man sowas einmal für die zweite Liga machen? Ich fühle mich verarscht. Raffi, es tut mir leid, ich fühle mich verarscht. Aber egal. Nur ein kurzer Rage-Moment in dieser Episode.
Kein Problem, er schaut jetzt nicht einmal die Ansa-Konferenz an.
Zum Abschluss gibt es natürlich noch das Lola 1 Tippspiel und das wird wieder der Sebastian tippen. Der hat in der Vorwoche das Marko Arnautović-Spiel einfach zerstört, den Bilderrahmen. Besser gesagt, hier vielleicht nochmal eine kurze Sequenz davon. Und jetzt ist er bereits auf dem Weg Richtung Tisch. Sebastian ist on fire und der Patrick muss die Kamera nochmal nachjustieren, weil er zu groß ist. Kurzer Überblick, ich in der Bundesliga auf Platz 83, der Harald auf Platz 97 und Patrick mit einer Quote von 34% nur auf Platz 108.
Ich habe vergessen, irgendwann zu tippen während des Urlaubs.
Alles gut. So, Sebastian, bist du bereit?
Ja.
Dann Shoot, WAC gegen Austria Wien.
0-2.
Der Erfolgslauf der Austria geht weiter, der Meistertitel kommt immer näher. GRK gegen die WSG.
Sag 2-1.
Oh, der erste Sieg vom GRK. Hartberg gegen Sturm, der Steirer Derby.
0-1.
Derby der Kernöliko. Blau-Weiß Linz gegen Red Bull Salzburg.
Noch einmal 0-1.
Okay. Altach gegen den LASK.
0-2.
Und zum Abschluss Rapid gegen Austria Klagenfurt.
3-0.
3-0 für Rapid wird Peter Backholt nach Kärnten geschickt mit einer Packung. Damit hätten wir, was hast du schon bei Habeck nochmal getippt? Jetzt habe ich es vergessen. Hast du auch vergessen, schätzungsweise?
0-1,
okay. Ich habe mir gedacht, es gibt einen Change da ganz vorne. Aber scheinbar im Gleichschritt Sturm, Austria, Rapid und dann eben auch Red Bull Salzburg. Das soll es dann aber auch gewesen sein. Wenn du uns noch immer nicht folgst, dann tu es bitte. Wir haben extra ein GIF jetzt angefertigt, wo das auch nochmal gezeigt wird. Hast du das schon gesehen?
Wunderschön.
Ja, finde ich gut. Wir werden da in den nächsten Episoden immer wieder neue GIFs auch raushauen. Und in diesem Sinne war das Episode 25 der Ansa-Konferenz. Danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, das ist ein Fußball-Podcast für Österreich.
Machen wir das morgen für die zweite Liga auch einmal?
Ja, sicher.
Cool.
Was? Wieso haben wir so? Alter, haben wir in der Zwarer-Konferenz schon gepostet? Ist ja egal. Wurscht. Ciao.
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 Wie warst du zufrieden mit ihm?
Extrem schlecht begonnen und am Ende live an, würde ich sagen.
Es ist immer ein Spektakel für die Zuschauer, glaube ich. Wir bleiben bodenständig und...
Was soll ich jetzt auch sagen?
Ich bin wirklich glücklich, dass ich schon keine Worte jetzt...
Aus.
Ende.